Mehr Freude, darum geht es heute Morgen, ist ja erstmal ein positiver Einstieg in die Predigt. Hab gehört, das ist wichtig, man soll positiv einsteigen in die Predigt. Und jetzt werdet ihr noch mehr positiv motiviert, weil erinnert euch doch mal kurz daran, wann hast du dich das letzte Mal gefreut und was war der Grund dafür? Vielleicht könnt ihr das mal kurz mit jemandem in eurem unmittelbaren Umfeld teilen. Schön, ich sehe viele strahlende Gesichter. Das war die Predigt für heute. Sehr gut. Wenn wir uns freuen, dann hat es oft damit zu tun, dass wir irgendetwas bekommen, was wir uns gewünscht haben, dass wir irgendwas geschafft haben, wo wir uns vielleicht angestrengt haben, dass wir etwas Schönes erleben, ein Geschenk bekommen, ein Event, irgendetwas Tolles, was sich ereignet. Ich weiß nicht, was ihr da jetzt alles miteinander geteilt habt. Ich habe mich gestern Abend gefreut, als Robert Lewandowski in der dritten Minute das 1:0 geschossen hat. Und ich dachte, ich hätte noch mehr Grund zur Freude, aber es war dem nicht so. Der Abend ist dann noch etwas anders gelaufen. Wir haben uns gefreut in diesem Jahr auf einen Urlaub in Schweden. Das war jetzt nicht im Sommer, in den Pfingstferien, aber wir hatten da schon viel Schönes gehört von diesem Haus. Und als wir dann dort waren, ist die Freude echt so richtig ins Leben gekommen, weil das Haus war liebevoll gestaltet. Es war ein toller Garten dabei mit ganz vielen Sachen für die Kinder und alles, was wir als Familie so brauchten. Und wir hatten tolles Wetter die meiste Zeit und so sind wir dann auch recht bald mal zum Strand aufgebrochen, der war ganz in der Nähe von diesem Haus und als wir an diesem Strand ankamen, ist die Freude so etwas abgelöscht worden, weil die Schweden, die fahren doch tatsächlich mit ihren Autos bis zur Wasserkante und verbringen dann einen idyllischen Tag am Strand und dementsprechend platt gefahren und nass war dieser Strand dort und gar nicht so den Vorstellungen und Erwartungen entsprechend, wie wir uns so den Strand vorgestellt haben. Und dann waren wir schon auch so ein bisschen frustriert darüber, wie es dort ausgesehen hat. Und ich habe mir dann die Joggingschuhe angezogen, bin an einem Tag 4 Kilometer links den Strand runter, da war alles das gleiche Bild. Dann musste ich erstmal einen Tag Pause machen und dann 2 Tage später bin ich dann an den Strand und 4 Kilometer in die andere Richtung und da wandelte sich das Bild so langsam und um wieder bei der ersten Predigt anzuknüpfen in dieser Predigtserie, ich glaube, da habe ich euch das Bild auch gezeigt, da war dann mehr Strand von dem, wie wir uns das vorgestellt haben und ich habe mich gefreut, das zu entdecken und wir haben uns gefreut, diesen Strand zu erobern als Familie. Freude hat ganz viel mit diesen guten Umständen zu tun und mit Dingen, die so sind, wie wir sie erwarten, Dinge, die so kommen, die wir uns so vorstellen. Ich habe euch auch ein Bild gezeigt in der ersten Predigt, wie wir uns oft das Leben vorstellen und planen. Das ist so der obere Abschnitt. Es ist so geschmeidig mit dem Fahrrad, man fährt und nichts kommt in den Weg und irgendwo ist der Regenbogen und das Ziel. Und dann ist doch die Realität oft näher dran an dem, was wir da unten sehen. Da gibt es dann doch ein Auf und Ab und Geröllfelder und Bomben, die explodieren und Seilbahnen, von denen man runterfällt in ein Boot, wo ein Loch drin ist und eine Hürde, die man überwindet, Regenschauer und Berge, die man erklimmen muss. Ich denke, die meisten von uns würden sagen, das Leben entspricht dann doch eher dem, was wir da unten sehen. Und wenn wir jetzt heute über das Thema mehr Freude nachdenken, dann hat das viel zu tun mit den Höhen hier, den Höhepunkten. Oder vielleicht, wenn es hier oben so ganz, ganz geschmeidig läuft, so nach unseren Vorstellungen, nach unserem Plan. Wenn wir in Urlaub fahren und alles läuft, so wie wir uns das vorstellen, dann freuen wir uns. Aber wenn da Dinge passieren im Urlaub oder im Leben, die wir uns nicht so vorgestellt haben, dann sind wir frustriert. Und da ist vielleicht ein plattgefahrener Strand noch ein kleines Übel, verkraftbar, gerade im Urlaub. Wenn man was anderes Tolles findet, dann ist es noch super, aber wir erleben ja doch noch ganz andere Dinge in unserem Leben. Und da ist für mich die Frage, macht es so viel Sinn? Ist es wirklich eine gute Idee, das mit der Freude so sehr an die Umstände, an gute, günstige Umstände zu knüpfen? Weil was ist dann mit den anderen Phasen in meinem Leben? Die gibt es ja. Und die sind vielleicht manchmal sogar länger als die Höhepunkte, die wir erleben. Die Krisen, das Scheitern, Niederlagen. Was machen wir damit? Ist Freude ein Privileg für die Menschen, bei denen es halt gerade gut läuft? Wir werden gleich in die Bibel reinschauen. Und in der Bibel werden wir eine andere Art von Freude entdecken. Es ist ganz spannend zu sehen dort, denn da sind Menschen, die erleben Freude, obwohl es gerade nicht so läuft. Obwohl sie gerade in Krisen stecken, obwohl sie gerade schwere Zeiten durchmachen. Das ist ein Paulus zum Beispiel, Gemeindegründer, aktiv einige Jahre nachdem Jesus gestorben und auferstanden ist und der sich dafür einsetzt, unter Einsatz seines Lebens, seiner Gesundheit, seiner Freiheit, dass Menschen diese gute Botschaft von Jesus Christus hören. Und es sind einige Leute, denen passt das nicht, dass Paulus und viele andere sich so sehr dafür einsetzen. Vor allen Dingen das religiöse Establishment hat da große Schwierigkeiten damit. Und deshalb passiert es immer wieder, dass Paulus vor Gericht landet, dass er verurteilt wird, dass ihm Strafen aufgelegt werden, dass er misshandelt wird, dass er geschlagen wird, dass er im Gefängnis landet. Und einmal, nicht nur einmal vermutlich, aber es gibt eine Szene, wo er im Gefängnis sitzt und er schreibt einen Brief. Einen Brief an die Gemeinde in Philippi, eine Gemeinde, die er gegründet hat. Er hat an viele Gemeinden, die er gegründet hat, Briefe geschrieben. Und in diesem Brief aus dem Gefängnis an die Gemeinde in Philippi kommt so viel Freude vor. Das Wort an sich explizit, aber auch so die Stimmung in diesem Brief ist ganz positiv. Und deshalb wird dieser Brief aus dem Gefängnis auch Brief der Freude genannt. Das ist doch verrückt. Paulus sitzt im Gefängnis und schreibt einen Brief, der später als Brief der Freude bekannt wird. Und jetzt lesen wir mal Philipper 4, eine Passage aus diesem Brief, und stellt euch bitte mal noch diese Szene vor. Ja, Gefängnis, es ist heutzutage schon nicht schön, im Gefängnis zu sitzen, in der JVA. Aber damals waren das noch ganz andere Umstände, und Paulus schreibt diese Verse aus dem Gefängnis. Freut euch immerzu mit der Freude, die vom Herrn kommt. Und noch einmal sage ich, freut euch. Das passt doch so gar nicht zusammen. Diese Situation, in der Paulus dort ist, mitten im Gefängnis, vorher geschlagen und misshandelt. Und er schreibt von Freude, den ganzen Brief lang, Freude, Freude, Freude. Und wenn man das in der Bibel nachverfolgt, dann finden wir immer wieder solche Stellen, wo wir solchen Menschen begegnen. Und es geht in der Kirchengeschichte so weiter. Wir singen hier manchmal ein Lied im Gottesdienst, ein älteres Lied, in dir ist Freude, in allem Leiden. Das sind doch zwei Worte, die so gar nicht zusammenpassen. Freude und Leiden. Und dieser Liedertexter, der hat das ja nicht einfach im luftleeren Raum sich irgendwie überlegt, sondern das ist ja etwas, was er aus seinem Leben herausgeschrieben hat. In dir ist Freude in allem Leide. Ich habe im Sommer einige Biografien gelesen, vorbereitend auf die Couchgespräche, die wir im Oktober haben werden. Und wir werden Menschen erleben, in deren Leben hat es starke Schicksalsschläge gegeben. Und da ist natürlich von Klage und Trauer zu lesen. Aber auch immer wieder kommt ein Punkt in diesen Büchern vor, wo sie von Freude schreiben. Auch noch in dieser tiefen Tiefe drin, noch gar nicht viel später, sondern in dieser Tiefe, wo sie merken, hey, hier ist trotzdem noch Freude da. Und dann kann man sich fragen, was haben diese Leute denn alle genommen? Es ist ja merkwürdig. Also, ich weiß nicht, ob ihr das so erlebt. Und hier kommt ein Vorschlag, nicht ganz ernst gemeint, wo das vielleicht herkommen könnte. When I'm on my own, there's another world on my bedroom walls. How can there sometimes, it could be yours. The world we see will come together. Coca-Cola, mach dir Freude auf. Ja, da kommt dieser Typ nach Hause, sorry, ich habe das nicht in der höheren Qualität gefunden, weil es schon etwas älter ist. Da kommt dieser Typ nach Hause, man sieht den Gesichtsausdruck nicht so richtig auf der großen Leinwand. Er ist etwas niedergeschlagen von dem Tag, den er hinter sich hat. Und er geht zum Kühlschrank und holt sich eine Coke aus dem Kühlschrank. Und schon ist das Leben wieder fröhlich und voller schöner Dinge. Das wäre cool. Mach dir Freude auf. Ich bezweifle allerdings, dass das mit der Freude irgendetwas mit einem koffeinhaltigen Süßgetränk zu tun hat. Wenn wir uns diese Leute anschauen, von denen ich eben gesprochen habe, dann ist ja die Verbindung, die ganz unten drunter liegt, die, dass sie alle eine Beziehung zu einem lebendigen Gott führen. Und dass sie in dieser Beziehung irgendwie an den Punkt kommen, dass da Freude in diesen Situationen ist. Auch dann, wenn das Leben ihnen Dinge serviert, die sie sich so nicht ausgesucht hätten. Das scheint irgendetwas mit dieser Beziehung mit Gott zu tun zu haben. Dass da Freude zu finden ist in diesen Situationen. Und für mich ist dieses Thema und diese Frage schnell zu einer sehr persönlichen Frage geworden. Weil ich mich gefragt habe, erlebe ich das? Erlebe ich, dass Gott mir Freude schenkt in Zeiten, wo es schwer ist? Und ich habe mich dann zurückerinnert und habe so ein paar Situationen in meinem Leben auch entdecken können, wo es schwer gewesen ist und wo ich die Freude nicht verloren habe. Und wo Freude auch trotzdem noch da war in meinem Leben. Nicht, dass ich rumgehüpft wäre, weil alles so toll ist. Nein, aber dass mir die Freude nicht verloren gegangen ist. Aber dann war es so, in der Woche, wo ich die Predigt eigentlich halten sollte, das war vor einem Monat, dass ein paar Sachen passiert sind, die haben mich total aus dem Tritt gebracht. Die haben mir persönlich echt zugesetzt. Und auf einmal war diese Frage da, hey Manuel, stimmt das eigentlich, was du den Leuten da am Sonntag erzählen möchtest? Stimmt das eigentlich? Gibt es diese Freude in allem Leide? Und ich habe kein klares Ja mehr auf diese Frage gefunden in dieser Woche. Und da war ich froh, dass die Wrights da waren und dass die sowieso am Gottesdienst beteiligt waren und dass die sowieso gerne predigen wollten. Und ich gesagt, nein, ich möchte predigen erst noch, vor ein paar Tagen vorher. Und dann haben sie gepredigt und es war gut und mir hat diese Predigt auch gut getan, an diesem Sonntag zu hören von ihnen. Und diese Frage hat mich nicht losgelassen, es hat mich umgetrieben, dass ich mich gefragt habe, hey, gibt's das? Gab es das nur mal oder gibt es das jetzt gerade auch für mich? Und dann haben wir in dieser Zeit Besuch bekommen von meinem Schwager und da habe ich gedacht, den frage ich jetzt mal. Weil bei dem war es nämlich so, dass er vor gut einem Jahr auch in eine ziemlich massive Krise gekommen ist. Da ist seine Frau ihm weggelaufen und er hat seine Arbeitsstelle verloren, in die er sehr viel investiert hatte und irgendwann wurde deutlich, es geht dort nicht weiter. Und ich habe ihn gefragt, hey, du, ich möchte predigen darüber, dass es Freude gibt in ganz schweren Situationen in der Beziehung mit Jesus Christus. Und ich habe ihn gefragt, wenn ich dir das in dieser Situation gesagt hätte, vor gut einem Jahr, als du da mittendrin gesteckt hast, wäre dir das wie der pure Hohn vorgekommen oder hast du das wirklich erlebt? Und er hat mir dann erzählt von dem Schock, der das natürlich gewesen ist und der Trauer und der Anklage und all dem, all das war da. Aber er hat mir auch gesagt, hey, ja, Manuel, ich habe trotz allem noch Lebensfreude verspürt in dieser Situation. Da waren Freunde aus der Kirche, mit denen er zusammen gewesen ist und sie haben ein paar Dinge zusammen gemacht. Sie waren einfach da für ihn und er konnte lachen mit ihnen zusammen. Hat ein Lied gefunden, was ihm in dieser Situation ganz viel Halt gegeben hat. Ich falle niemals tiefer als in Gottes Hand. Das war ein Lied, wo er gemerkt hat, hey, ja, Gott ist da für mich in dieser Situation. Und das hat in ihm dafür gesorgt, dass die Freude nicht gestorben ist und dass immer wieder auch Freude trotz allem da gewesen ist. Und so konnte er diese Situation überleben. Und er hat mir davon erzählt, dass er andere Männer getroffen hat, die ganz ähnliche Schicksalsschläge erlebt haben, die Jesus nicht kennen und die in seinen Augen viel verbitterter gewesen sind über diese Situation. Verbittert darüber, was ihnen da passiert ist. Und das ist bei ihm nicht passiert. Sondern da war Freude da darüber, dass Jesus Christus da gewesen ist für ihn in dieser Situation, dass er nicht allein gewesen ist. Und er hat dann eine Frage gestellt, die für ihn ganz wichtig gewesen ist in diesen Momenten und wo er gesagt hat, da hat sich für ihn viel dran entschieden und für mich ist es auch so eine Schlüsselfrage in diesem Thema. Er hat gesagt, wovon lasse ich mich bestimmen? Von Jesus oder meinen Umständen? Wovon lasse ich mich bestimmen? Von Jesus oder meinen Umständen. Und wenn wir auf der Suche sind nach dieser Freude, die auch in den Tiefen des Lebens da ist, dann liegt hier so etwas wie ein Schlüssel. Worauf lege ich meinen Fokus? Lege ich meinen Fokus auf das, was gerade schlimm ist in meinem Leben und lasse mich bestimmen von dem und kann nichts anderes mehr sehen? oder lege ich meinen Fokus auf Jesus, der über diesen Umständen sieht und steht und gleichzeitig ganz, ganz nah bei mir ist, an meiner Seite steht? Worauf lege ich meinen Fokus? Und Paulus schreibt in 1. Thessalonicher 5, Vers 18, dankt Gott in jeder Lebenslage. Das will Gott von euch als Menschen, die mit Jesus Christus verbunden sind. Dankt Gott in jeder Lebenslage. Hier steht zum Glück nicht, dankt Gott für jede Lebenslage. Also danke Gott, dass es meinen Eltern so schlecht geht. Danke dafür, dass mein Chef so ätzend ist. Danke dafür, dass ich meine Arbeitsstelle verloren habe. Danke, danke, danke. Das sagt Paulus hier nicht. Was Paulus meint, lass dich von deiner Lebenslage, von den Situationen, in denen du steckst, nicht so sehr aufsaugen und absorbieren, dass du den Blick auf Gott verlierst. Dass du die Verbindung zu ihm aufgibst. Lass das nicht zu, dass das passiert. Das gilt nicht für so Situationen, die einen umhauen wie ein Hammer. Also da möchte ich noch kurz an dieser Stelle ein bisschen unterscheiden. Es gibt so Situationen, da bist du erstmal überhaupt nicht mehr handlungsfähig. Da kommt etwas in dein Leben, da passiert irgendetwas und du, da kannst du nicht mehr reflektieren, da kannst du dir nicht mehr vornehmen, irgendwelche Dinge tun und sagen, ach, jetzt danke ich aber trotzdem. Manchmal gibt es Dinge, die hauen dich erstmal so um, dass du zu nichts mehr in der Lage bist. Und dann ist dieser Vers für dich eben, wie ich es eben gesagt habe, der pure Hohn. Wir werden von solchen Situationen hören, in diesen Couchgesprächen. Und auch davon, wie die Menschen, die das erlebt haben, trotz allem Gott erlebt haben und was ihnen geholfen hat in diesen Situationen. Wir reden hier über so Dinge, wo wir noch handlungsfähig sind, wo wir noch entscheiden können. Und da sagt Paulus, hey, halt den Blick auf Gott gerichtet. Lass diese Verbindung zu deinem Gott nicht abreißen. Hoff auf ihn. Sag ihm auch die Dinge, die noch gut sind. Es ist immer noch was da. Danke Gott für Dinge, die noch gut sind in deinem Leben. Lass diese Verbindung nicht abreißen. Jesus selbst schreibt von dieser Verbindung zwischen an ihm zu bleiben, auf ihn zu sehen und Freude in unserem Leben in Johannes 15. Da wird dieser Zusammenhang zwischen der Verbindung zu Gott und Freude in unserem Leben ganz, ganz deutlich. So wie der Vater mich liebt, habe ich euch meine Liebe erwiesen. Bleibt in dieser Liebe. Wenn ihr meine Gebote befolgt, dann bleibt ihr in meiner Liebe, so wie ich die Gebote meines Vaters befolgt habe und in seiner Liebe bleibe. Ich habe euch dies gesagt, damit meine Freude euch erfüllt und an eurer Freude nichts mehr fehlt. In diesem ganzen Kapitel in Johannes 15 ermutigt Jesus uns immer wieder an ihm zu bleiben, auf ihn zu hören, in seiner Liebe zu sein, auf ihn zu schauen. Und die Folge davon wird hier formuliert. In dieser Verbindung mit ihm finden wir diese Freude, an der nichts mehr fehlt, diese Freude, die auch dann da ist, wenn es nicht so läuft in deinem Leben, wenn du schwere Zeiten durchmachst. Die Frage ist diese Schlüsselfrage, wovon lasse ich mich bestimmen, von Jesus oder meinen Umständen? Da hängt ganz viel dran, wenn wir über das Thema Freude nachdenken. Und ich möchte mit euch eine konkrete Situation anschauen von Paulus, wo er uns das zeigt, wie das bei ihm ganz konkret ausgesehen hat. Ich habe eben schon gesagt, er ist immer wieder mal in schwierige Situationen geraten, weil er sich so eingesetzt hat für die gute Botschaft, weil er sich so eingesetzt hat für Jesus Christus. Und eine solche Situation schauen wir uns an aus Apostelgeschichte 16. Da ist er unterwegs, war ja viel auf Reisen und an einer Stelle passiert dieses hier. Auf dem Weg zur Gebetsstätte der Juden trafen wir eines Tages eine Sklavin, aus der redete ein Geist, der die Zukunft wusste. Mit ihren Prophezeiungen brachte sie ihren Besitzern viel Geld ein. Die Frau lief hinter Paulus und uns anderen her und rief, diese Leute sind Diener des höchsten Gottes, sie zeigen euch den Weg zur Rettung. Das ging viele Tage so, bis Paulus es nicht mehr länger anhören konnte. Er drehte sich um und sagte zu dem Geist, ich befehle dir im Namen von Jesus Christus, fahre von ihr aus. Im gleichen Augenblick fuhr der Wahrsagegeist von ihr aus. Die Besitzer der Sklavin sahen sofort, dass mit dem Geist auch ihre Hoffnung auf Gewinn ausgefahren war. Sie packten Paulus und Silas und schleppten sie zum Marktplatz vor das städtische Gericht. Sie stellten sie vor die beiden Stadtobersten und erklärten, diese Menschen hier stiften Unruhe in unserer Stadt. Juden sind sie. Sie wollen Sitten einführen, die gegen unsere Ordnung sind und die wir als römische Bürger nicht annehmen können. Auch die Volksmenge war aufgebracht und verlangte ihre Bestrafung. Die Stadtobersten ließen Paulus und Silas die Kleider vom Leib reißen und gaben Befehl, sie mit Stöcken zu prügeln. Nachdem man ihnen viele Schläge verabreicht hatte, brachte man sie ins Gefängnis. Dem Gefängniswärter wurde eingeschärft, sie sicher zu verwahren. Er sperrte sie darauf in die hinterste Zelle und schloss ihre Füße in den Block. Um Mitternacht beteten Paulus und Silas und priesen Gott in Lobgesängen. Die anderen Gefangenen hörten zu. Da gab es plötzlich ein gewaltiges Erdbeben. Die Mauern des Gefängnisses schwankten, alle Türen sprangen auf und die Ketten fielen von den Gefangenen ab. Wir können jetzt nicht auf die ganze Geschichte eingehen. Ist ja schon ein bisschen special, wie das da am Anfang läuft mit der Frau und Paulus. Und es ist ja irgendwie echt eine miserable Situation, in die die beiden hier geraten. Also da heilst du so aus dem Affekt eine Frau, die gefangen war und die gebunden war durch so einen Geist. Und dann ist da der Besitzer, der nur aufs Geld schaut und der die Volksmenge gegen Paulus und Silas aufwiegelt. Und dann landen sie vor Gericht, werden geschlagen und ins Gefängnis gesteckt. Ist schlecht gelaufen. Und die zwei hätten wirklich Grund gehabt, sich zu beschweren. Über die Schwierigkeiten, über die Schläge, über die Schmerzen, all das, was sie da erleben. Sie könnten lamentieren, resignieren, sie könnten Wunden lecken, sie könnten sagen, was geht's uns schlecht? Warum geben wir uns das eigentlich? Immer diese Tiefschläge und Rückschläge. Aber von all dem lesen wir hier nichts. Was nicht heißt, dass es nicht da gewesen ist. Es ist Mitternacht, wo sie beten und loben. Kann sein, dass die vorher auch ein bisschen gesagt haben, oh, jetzt ist aber nicht ganz so gut gewesen. Weil die Bibel verschweigt an anderen Stellen das ja auch nicht. Klage, Niedergeschlagenheit, Trauer, das hat alles Platz in der Bibel. Die Frage ist nur, bleiben wir da stecken? Bleiben wir dabei, den Blick auf das zu richten, was schlecht ist, was uns wehgetan hat, was uns verletzt hat? Oder richten wir den Fokus auf diesen Gott? Wie Paulus und Silas hier, die sich entscheiden, wir beten und wir loben Gott. Und so sind dann auf einmal mitten in der Nacht, mitten im Gefängnis, Lieder zu hören, die von Gott erzählen. Und alle Gefangenen kriegen das mit und das Unfassbare geschieht, die Ketten springen auf und die Türen öffnen sich. Und hier geht es um echte Ketten und echte Türen, aber ich finde es auch ein starkes Bild für unser Leben. Weil auch in unserem Leben gibt es so Situationen, die nehmen uns wie gefangen. Da kannst du auf einmal an nichts anderes mehr denken. Da setzt dieser Gedankenstrudel ein und du kommst nicht mehr raus aus der Schleife und du siehst nur noch diese Dinge, die schlecht sind. Und hier sehen wir, dass Gott uns aus diesem Gefängnis befreit. Er lädt uns ein, auf ihn zu schauen, mit ihm zu sprechen, unseren Blick auf ihn zu richten, auf ihn zu hoffen. Und wir sehen hier, wie das zu einem Weg wird, wie für Paulus und Silas, wie die Ketten aufspringen. Die Ketten der Verzweiflung, die Ketten der Angst, die Ketten von all dem, was dein Leben so eng macht. Das ist der Weg, auf dem Freude in dein Leben einzieht. In Psalm 34, Vers 5 und 6 steht das, dein Beter ist so ausgedrückt, ich suchte die Nähe des Herrn und er hat mir geantwortet. Er rettete mich aus aller Angst. Alle, die zu ihm aufschauen, werden strahlen vor Freude. Nie werden sie beschämt sein. Alle, die zu Gott aufschauen, werden strahlen vor Freude. Gott lädt uns ein, diesen Blick auf ihn zu richten, unseren Blick aus dieser Situation zu heben und auf ihn zu schauen und das, was uns zusetzt, ihm zu bringen. Ich möchte es noch ein bisschen vertiefen. Durch ein Bild, was wir in einem anderen Psalm finden, im Psalm 23. Dieser Psalm ist ja auch sehr bekannt. Ich werde auf einen Vers nur im Konkreten eingehen, aber dieser Psalm sagt auch etwas davon aus, wie Gott in unser Leben hineinwirkt in diesen schweren Zeiten und wie er uns Freude schenkt. Ich lese euch Psalm 23 vor. Der Herr ist mein Hirt, darum leide ich keine Not. Er bringt mich auf saftige Weiden, lässt mich ruhen an frischem Wasser und gibt mir neue Kraft. Auf sicheren Wegen leitet er mich, dafür bürgt er mit seinem Namen. Und muss ich auch durchs finstere Tal, ich fürchte kein Unheil. Du, Herr, bist ja bei mir, du schützt mich und du führst mich, das macht mir Mut. Vor den Augen meiner Feinde deckst du mir deinen Tisch. Festlich nimmst du mich bei dir auf und füllst mir den Becher randvoll. Deine Güte und Liebe umgeben mich an jedem neuen Tag. In deinem Haus darf ich nun bleiben mein Leben lang. Das ist ein wunderbarer Vers, ein wunderbarer Psalm, der fürs ganze Leben ein Begleiter sein kann. Ich möchte nur auf Vers 5 eingehen, weil er uns etwas für unser Thema zu sagen hat. Vor den Augen meiner Feinde deckst du mir deinen Tisch. Und vielleicht stellst du dir mal gerade so eine Kampfszene vor, aus Narnia oder aus Lord of the Rings, vielleicht so ähnlich wie hier. Und vielleicht hast du dieses Bild noch nie in deinem Leben in echt gesehen. Aber vielleicht kennst du so diese Situationen, die dazu angetan sind, dass sie uns wie so gefangen nehmen, dass wir nichts anderes mehr sehen können. Menschen, die uns zusetzen, widrige Umstände, denen wir begegnen und wo wir auf einmal nichts anderes mehr denken können. Und um schon mal so ein bisschen in das Bild reinzukommen, was ich gleich verwenden würde, vielleicht sind das so Situationen, wo uns auch der Appetit vergeht und wo wir dann nur noch so ein bisschen mal eben schnell ein bisschen Fastfood oder irgendwas, was wir gerade greifen können. Gott hat anderes für uns. Und da brauche ich jetzt mal gerade ein bisschen Hilfe hier auf der Bühne, weil das muss man sich einfach mal wirklich vor Augen halten, was da steht in diesem Psalm. Könnt ihr den so quer einfach vorne irgendwo hin? Ja, okay. Das gehört schon zum Effekt. Nichts passiert. Also, dieser Gott deckt für uns einen Tisch. Hätte ich ihn das doch machen lassen. Einem schönen Tuch. Ganz festlich wird dieser Tisch eingedeckt. Silberbesteck von Oma. Kristallgläsern von der Oma. Kaffeebecher aus der Gemeinde. Und auf diesem Tisch ist einfach neben diesem tollen, eingedeckten Besteck und Geschirr sind die feinsten Speisen zu finden. Alles, was das Herz begehrt. Herzhaft und süß. Feinen Säften und ein bisschen Milch und so einer wunderbaren Trauben. Jetzt weiß ich wieder nicht, Rebe ist glaube ich falsch, aber ihr seht es ja. Äpfeln vom Bodensee, Bananen von irgendwo, Feigen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal eine frische Feige vom Baum gepflückt habt. Und Schokolade. Das ist auch wichtig, ne? Gott deckt einen Tisch für uns im Angesicht unserer Feinde, im Angesicht dieser Situation, in der du steckst, im Angesicht der widrigen Umstände, die dir zusetzen. Und Gott lädt dich ein, an diesen Tisch zu kommen. Und ich brauche jetzt denjenigen, der den meisten Hunger hat. Und bring dir noch einen Stuhl mit, weil du... Gott nimmt mich übrigens nicht immer die laut schreien und ganz schnell sind, sondern auch die ein bisschen länger, aber wir haben jetzt nur einen Platz hier. Dann komm und genieße und iss wirklich, ja? Das ist so gedacht. Was du dir jetzt noch vorstellen musst, das sind ja jetzt, also Feinde ist jetzt schwierig, ja. Also, es ist, aber genieß es. Ist für dich. Ja, später, danke. Genieß du erstmal für dich. Und die Frage ist, wieder so ein Entweder-Oder. Kämpfst du weiter deine Kämpfe oder kommst du bei Gott essen? Bist du weiter fokussiert auf das, was dir dazusetzt und versuchst es irgendwie alleine hinzubekommen oder lässt du dich einladen und genießt es einfach? Nimmst das in Anspruch? Für mich ist das auch so ein Vers, der ganz, ganz wichtig geworden ist, weil ich neige dazu, in solchen Situationen eher so als Einzelkämpfer zu agieren. Weil ich irgendwie denke, hey, ich muss das doch selber hinbekommen. Ich muss das jetzt selber irgendwie wuppen. Ich muss selber da durch. Aber Gott sagt mir mit diesem Psalm, hey, nein, das musst du nicht. Ich bin da. Du bist nicht allein. Ich möchte dir das gewähren in deinem Leben. Ich möchte dir gut tun. Ich möchte dich stärken. Ich werde dich stärken mit dem, was ich dir bereite. Der Nick ist genau der Richtige für diese Aktion. Kennt keine Scham. Nein, ist doch. Jetzt müssen wir nur noch kurz so nach dem Übertrag schauen, weil ich meine, selten haben wir so einen Tisch wirklich ganz plastisch in unserem Leben, über den wir auf einmal stolpern und denken, hoch, Gott hat mir einen Tisch bereitet. Aber ich möchte auch nicht zu schnell weg von dieser körperlichen, ganzheitlichen Sicht, weil das tun wir ganz schnell, wir vergeistigen dann ganz schnell und denken, das ist alles irgendwo, findet nur im Kopf und im Herzen statt. Gott tut uns manchmal einfach gute Dinge, die wir genießen können. Wir waren zum Beispiel jetzt in Sommerferien in Cuxhaven, und haben dort einen schönen Sommerabend noch gehabt und da war ein Straßenfest und da bin ich dann irgendwie spät abends, wir waren mit Corinnas Großfamilie dort, mit meinen Schwägern noch hingegangen und wir dachten, ach, vielleicht kriegen wir noch eine Wurst und können irgendwie noch ein bisschen gucken oder so. Und dann war da eine Bühne aufgebaut mit einer tollen Band, die tolle Musik gemacht hat und das Straßenfest war noch im vollen Gange, die Leute alle in einer ausgelassenen, fröhlichen Stimmung und wir haben uns einfach so mitnehmen lassen. Wir sind da so eingetaucht in dieses Straßenfest, haben die Musik gehört, haben getanzt, haben einfach, waren fröhlich und ich nehme solche Dinge auch aus Gottes Hand. Ich darf feiern, ich darf es mir gut gehen lassen und das war etwas, wo wir nicht mit gerechnet haben in diesem Moment und wo Gott uns aber, wo ich es so erlebt habe, dass Gott mich beschenkt hat mit diesem Fest, wo wir einfach dabei sein konnten und einen ausgelassenen Sommerabend hatten. Manchmal führt das dann dazu, dass man so erfüllt ist, dass man sogar wieder was weitergeben kann, ne? Ja. Und jetzt möchte ich doch den Übertrag noch machen, weil es eben doch diese Tische nicht immer so gibt. Und ich habe einen Vers entdeckt aus Jeremia 15, Vers 16, der uns hilft, diesen Übertrag zu nehmen. Kannst du nochmal weiterklicken irgendwie und noch eins weiter? Ja. In Jeremia 15, Vers 16 formuliert Jeremia, fanden sich Worte von dir, dann habe ich sie gegessen. Und deine Worte waren mir zur Wonne und zur Freude meines Herzens. Denn dein Name ist über mir ausgerufen, Herr Gott der Herrscher. Hier wird Gottes Wort, die Bibel, als Speise bezeichnet, als Nahrung für uns. Und auch hier der Zusammenhang zum Thema Freude. Gottes Worte aufzunehmen, das bringt Freude in uns hervor. Und wenn wir darüber nachdenken, was die beste Nahrung für unsere Seele ist, dann ist Gottes Wort ganz, ganz vorne dabei. Gottes Wort ist Soul Food für uns. Bei all den gesunden Dingen, die dir angeboten werden im Supermarkt und in der Werbung, Gottes Wort ist das Beste, ist die beste Nahrung für unsere Seele. Und ich habe mich ermutigen lassen durch diesen Vers und auch durch den Psalm, einfach die Bibel zu schnappen und reinzuschauen und zu gucken, wo finde ich denn Dinge, die mein Herz erfreuen. Und ich bin gestolpert zum Beispiel über Matthäus 1. In Matthäus 1 ist erst der Stammbaum von Jesus, der ist nicht so erquicklich. Und dann kommt, dass dieses göttliche Baby geboren wird. Und dann kommen direkt so zwei Namen für dieses Baby. Und die haben mein Herz mit Freude erfüllt. Da steht, dass dieses Baby Jesus heißt. Das heißt, Gott rettet von aller Schuld. Und da steht, dass dieses Baby Immanuel heißt. Das heißt, Gott ist mit uns, Gott steht uns bei. Und so gibt's immer wieder, das war mir gar nicht so, in Matthäus 1, ganz am Anfang von dem, wo es mit Jesus losgeht, steht das oben drüber. Diese Namen stehen drüber, über diesem Jesus. Das ist das, was Gott uns schenken möchte durch dieses göttliche Baby. Er stellt uns jemanden an der Seite. Er tritt uns selbst an die Seite und er rettet uns von aller Schuld. Ich habe mich gefreut über diesen Gott, der es so gut mit uns meint, der in all dem Schlamassel an unsere Seite tritt, der uns schöne Dinge gewährt in unserem Leben, der am Kreuz stirbt für dich und für mich, der damit die Konsequenzen und die Last der Schuld, die in unserem Leben ist, auf sich nimmt und uns einlädt, davon frei zu werden, dass wir aufatmen dürfen, dass wir hören, wie er das ausruft, seinen Namen über uns ausruft, wir dürfen zu ihm gehören, wir sind seine Kinder. Das ist ein Gott, der sich an uns freut. In der Bibel steht, dass Freude im Himmel ist, wenn du zu Jesus kommst. Wenn du mit Gott unterwegs bist, wenn du in dieser Gemeinschaft lebst, da freut sich der Himmel über dich. Dietrich Bonhoeffer hat es so ausgedrückt, der Ursprung aller wahren Freude ist Gottes Freude an uns. Der Ursprung aller wahren Freude ist die Freude Gottes an uns. Und deshalb bist du gut beraten, in diesen schwierigen Zeiten nicht nur so ein bisschen Fastfood zu dir zu nehmen, sondern wirklich zu genießen, dich zu setzen, bei Gott anzukommen, in die Verbindung zu ihm zu suchen und das zu genießen, überfließend, was er uns schenkt. Gott lädt uns dazu ein, weil diese Situationen sind so laut. Und das ist so real, diese Enttäuschung und der Schmerz in unserem Leben. Aber all das, was da ist, dieses Schwere in unserem Leben, das ist nicht realer als der Gott, der auch im finsteren Tal an unserer Seite ist. Als der Gott, der uns liebt und der sich an uns freut. Und als der Gott, der immer noch auf dem Thron sitzt, auch wenn wir das gerade vielleicht nicht so erleben und nicht so sehen können. Wir sehen das dann manchmal nicht und wir hören das dann manchmal nicht mehr. Und deshalb lädt Gott uns ein, die Lautstärke hochzudrehen, zu ihm zu kommen, in seinem Wort nachzuschauen, uns die Bibel zu schnappen. Und das ist der Weg, wie Gott uns Freude aufmacht. Gott macht uns Freude auf. Das ist ein großes Geschenk. Denn Nick darf es genießen, ihr dürft es genießen. Und wir werden uns jetzt auch ein bisschen Freude aufmachen, indem wir mit der Band in den Lobpreis eintauchen.